DAA, Deutsche Angestelltenakademie.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DAA. Sie wollen sich beruflich weiterentwickeln? Dann jetzt Ohren auf. Hallo, mein Name ist Fabian Rabe und ich freue mich heute auf eine ganz besondere Episode, in der es um Führung in diesen verrückten Zeiten gehen wird. Vielleicht sind Sie ja selber Führungskraft oder wollen es noch werden und stecken deswegen in einem beruflichen Veränderungsprozess. Da wäre es doch einmal spannend, einen Blick hinter die Kulissen eines großen Unternehmens wie der DAA zu werfen. Und um herauszufinden, was sich in der Führung von über 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im letzten Jahr so geändert hat, dafür eignet sich eigentlich keine Gesprächspartnerin an meiner Seite besser als die Geschäftsführerin der DAA. Hallo, herzlich willkommen, Dina Bösch.
Ja, hallo Herr Rabe, herzlich willkommen an Sie. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich auch. Wir haben uns ja vor kurzem kennengelernt und bevor wir ins Thema einsteigen, ist es vielleicht ganz hilfreich, mal kurz zurückzublicken, denn vor kurzem hat ja das Führungskräftetreffen der DAA stattgefunden, zu dem sich in einem virtuellen Raum über 200 Kolleginnen und Kollegen versammelt haben und zwei Tage lang diskutiert, ausgetauscht und Ideen gesammelt haben. Und ich durfte es ja auch mit meiner Kollegin Annette Reiners begleiten und bin immer noch, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ganz erfüllt von diesem Treffen, von dieser Energie und diesem konstruktiven Austausch, der da geherrscht hat. Das erlebe ich, und das ist jetzt nicht heuchlerisch gemeint, bei nicht so vielen Unternehmen. Wie blicken Sie denn noch auf dieses Treffen zurück?
Ach, ich kriege sofort gute Laune, wenn ich daran denke. Das hat mich so gefreut. Wir haben für unsere unterschiedlichen Führungsebene verschiedene Qualifizierungsmaßnahmen und alle zwei Jahre treffen sich alle drei Führungsebenen. Deshalb eben auch eine durchaus große Gruppe und natürlich hätte ich so gerne in Präsenz stattfinden lassen. Gleichwohl war mir das Risiko zu groß und mir war aber ganz wichtig, den Kontakt herzustellen. Und ich finde, es ist uns großartig gelungen und ich bin immer wieder beeindruckt, wie auch über digitale Formate wirklich Kontakt entsteht. Und es hat mich einfach so gefreut, auch viele Leute zu sehen. Also zu sehen zwar auf dem Bildschirm, aber das hat mich einfach wirklich erfreut, so simpel wie es ist, ja. Und ich finde, dass wir ganz tolle Inhalte uns angeschaut haben und die Feedbacks, die wir erhalten haben, sind für mich auch nochmal der Beweis dafür. Es war gut, dass wir es durchgeführt haben. Auf jeden Fall.
Und in Ihrem Rückblick waren ja schon so ein bisschen Themen drin. Also Sie haben festgestellt, dass so Kontakt durchaus auch digital möglich ist und dass so ein Austausch dann auch wichtig war und was auch vielleicht gefehlt hat. Wenn Sie jetzt mal zurückschauen auf dieses verrückte Jahr und es gibt ja andere Episoden, wo Sie so ein bisschen wirtschaftlich auf die DAA-Zeit zurückblicken. Was hat sich für Sie als Führungskraft im letzten Jahr eigentlich so am meisten verändert?
Ich glaube, im direkten Führen ging es darum und geht es auch jetzt noch darum, noch genauer zuzuhören, was Leute denken und sagen, und entsprechend muss man fragen. Es gibt, finde ich, eine andere Herausforderung dadurch, dass man in den ganzen Videokonferenzen natürlich eine reduzierte Wahrnehmung hat, muss man die Ohren noch mehr spitzen, um die Zwischentöne zu verstehen, und man muss vielleicht auch noch mal einmal mehr nachfragen, ob man richtig verstanden hat, weil die feine Mimik ist eben auch auf dem Bildschirm nicht unbedingt zu erkennen. Und auch das, was sonst atmosphärisch passiert, wenn Sie mit einer Gruppe, mit einem Team etwas erarbeiten, da ist ja eine Energie im Raum und Sie sehen, wer hat zu wem Blickkontakt, welche Körpersprache wird von wem praktisch gezeigt, bewusst oder unbewusst. All das fällt ja weg. Und es sind aber, glaube ich, ganz wichtige Signale, die wir unbewusst aufnehmen und die uns in der Kommunikation steuern. Und in dieser reduzierten, diesem reduzierten Format, was wir über die ganzen Videokonferenzen haben, Klammer auf, ich bin froh, dass es sie gibt, Klammer zu, finde ich, ist das eine zusätzliche Herausforderung. Und eine der vielen Herausforderungen. Ansonsten, glaube ich, stand für mich über allem die Aufgabe, oder ich hatte für mich das Gefühl, dass es darum geht, mit Ruhe und Zuversicht die Kolleginnen und Kollegen durch diese Zeit zu führen. immer wieder deutlich zu machen, das ist zwar schwierig, aber wir finden Lösungen und sie machen das großartig und wir bleiben ruhig und wir werden hier durchkommen. Und das war auch ja genau der Fall. Wir sind da gut durchgekommen.
Ich habe gleich zu beiden Aspekten schon so viele Fragen, aber wenn Sie sagen, es ging darum, Ruhe und Zuversicht zu vermitteln, gelingt Ihnen das immer oder spielen Sie dann müssen Sie dann manchmal auch Ruhe und Zuversicht vorspielen oder waren Sie eigentlich die ganze Zeit ruhig und zuversichtlich im letzten Jahr?
Also ich glaube, ich habe das Glück, grundsätzlich ein optimistischer Mensch zu sein und es gelingt mir wirklich ganz oft in meinem Leben auch schwierige Situationen so anschauen zu können, dass ich einen Ausweg finde oder auch wirklich immer daran glaube. Ich bin fest davon überzeugt, dass es sicherlich nicht in allen Fällen, man hat nie 100%, aber dass es sich lohnt, nach Lösungen zu gucken und immer wieder ein Problem zu umkreisen, bis man irgendwie so die Öffnung findet und sagt, ah Mensch, guck mal, aber hier können wir jetzt irgendwie ansetzen. Und ich habe eine zweite, ein zweiter Wesenszug ist, glaube ich, wenn es richtig eng wird, werde ich immer ruhiger. Mhm. Und zu der Frage, ob ich dann spielen muss, ich sag, was ich denke und wenn es eng wird, spreche ich auch das aus, weil ich glaube, es macht gar keinen Sinn, Leuten etwas vorzumachen. Und wenn sie führen, dann geht es darum, dass Menschen Vertrauen zu ihnen haben können. Und das funktioniert nur, wenn man authentisch ist. Und insofern, ich sage, wenn ich nach innen ruhig bin und wirklich auch die Zuversicht nach innen fühle, dann kann ich die nach außen aussprechen. Und wenn mir mulmig wird, dann sage ich das auch. Und das, glaube ich, ist auch richtig so zu tun. Damit habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht.
Ja, weil erwachsene Kolleginnen und Kollegen ja durchaus auch mehr spüren und vor allem auch mehr vertragen können, als man manchmal meint. Und wenn man ihnen dann ein Spiel vorspielt, dann wird es oft eher unglaubwürdig.
Naja, und hinzu kommt, also wie soll es mir denn gelingen, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen durch ein schweres Fahrwasser zu gehen, wenn ich sage, im Himmel ist Jahrmarkt, das geht ja gar nicht. Und weil manchmal muss man ja auch Entscheidungen treffen, die sind ungemütlich und die machen keinen Spaß. Aber ich muss ja erklären, warum ich zu bestimmten Entscheidungen komme, die keinen Spaß machen manchmal, aber die nur notwendig sind, weil wir gerade in einem schweren Fahrwasser sind. Und deshalb muss man authentisch sein und für Transparenz sorgen. Das ist wichtig, glaube ich.
Ja. Sie haben vorhin im Aspekt genannt, dass Ihnen so wichtig sind diese kleinen Gesten, die Stimmung im Raum. Das höre ich jetzt so raus, dass das auch Ihnen wahrscheinlich mit am meisten gefehlt hat in dieser Zeit, mal diese Energie wieder zu spüren. Wie haben Sie versucht, das zu ersetzen? Oder haben Sie irgendwelche Ideen und Lösungen gefunden, auch trotzdem manchmal eine Atmosphäre herzustellen und diese Nuancen auch zu spüren oder dieses genauer Nachfragen auch sicherzustellen?
Ich glaube, man kann es nicht zu 100% ersetzen. Die Präsenz ist unersetzbar. Das würde ich als Erfahrung ableiten aus all diesen Monaten. Aber was ich zum Beispiel gemacht habe, Sitzungen etwas verlängert in der Zeit und bewusst so etwas wie eine Plauderphase eingebaut habe. Weil wenn man in einer Präsenzveranstaltung wäre, würde man ja auch miteinander plaudern, ne? Wenn man gemeinsam in der Pause einen Kaffee trinkt oder zusammen einen kleinen Imbiss hat und im Büro, man würde sich in der Küche treffen oder per Zufall im Flur und Norddeutsch sagt man ja, das ist ein kleiner Klönschnack. Und wie kriegt man den Klönschnack hin, wenn man sich nicht sieht? Und insofern gab es dann zum Beispiel Teams, mit denen ich regelmäßig im Kontakt bin, wo ich gesagt habe, komm, wir machen einfach eine halbe Stunde länger und wir klönen.
Ja.
So. Und das ist ein kleiner Schritt irgendwie in die Richtung. Aber das komplett praktisch alternativ gestalten zu können mit derselben Qualität, die eine Präsenzveranstaltung hat, das ist mir nicht gelungen. Ich wäre auch interessiert zu wissen, ob es anderen gelingt, aber ich glaube, das geht einfach nicht.
Ja. Gibt es für Sie denn aber trotzdem Aspekte aus der Zeit, wo Sie sagen, ach, eigentlich kann das so bleiben, da möchte ich gar nicht mehr zurück in meinem Führungsalltag sozusagen? Also gibt es Dinge, die auch gewonnen haben?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr begeistert von der Stringenz, mit der wir gearbeitet haben. Ich finde es großartig, in kurzer Zeit hochkonzentriert Dinge zu klären. Und es hat natürlich auch den Aspekt, dass ich ganz persönlich zum Beispiel sehr viel weniger Dienstreisen habe. Nein, das ist einfach so. Also ganz individuell gesprochen, ja. Und ich glaube allerdings, man muss aufpassen, dass die Taktung nicht zu hoch wird. Weil dadurch, dass man eben genau die Dienstreisen zum Beispiel nicht hat, also wir als bundesweit aufgestelltes Unternehmen, wir treffen uns natürlich auch zu Netzwerktreffen und Meetings etc. pp. Da würde man sonst einen Tag vielleicht für die Anreise, das Gespräch, vielleicht eine Übernachtung und die Rückreise normalerweise veranschlagen. Und heute machen wir an einem Tag 3 Meetings. So. Und da, glaube ich, muss man gucken, dass sich das nicht zu sehr verdichtet und wir uns auch nicht überfordern. Das ist eine, da muss man ein bisschen aufpassen, ein bisschen abgeben. Ja. Aber ich finde es großartig und glaube, insbesondere in Teams, wo man sich schon kennt, ist es absolut toll, auch in Zukunft nicht jedes Treffen analog stattfinden zu lassen, sondern zu sagen, 1 oder 2 Meetings pro Jahr, da sehen wir uns. Und den Rest machen wir wirklich digital. Und ich habe auch aus unseren Teams ganz oft gehört, dass die noch nie so intensiv und mit so engem Kontakt gearbeitet haben wie jetzt. Und das sehr wertschätzen. Und wertschätzen auch die kleinen Meetings. Zu sagen, es ist doch toll, dass man nicht immer einen ganzen Tag als Meeting hat, sondern manchmal einfach auch sagt, komm, wir schalten uns zusammen für eine Stunde, können ganz schnell ganz viel klären und machen das eben nächste Woche wieder. Also da, glaube ich, haben wir alle wunderbare Erfahrung gemacht, die auch viele nicht missen möchten. Das ist auch so in der Reflexion, in die wir so innerhalb auch der zentralen Dienstleistung zum Beispiel gemacht haben. Das werden wir auch in Zukunft so weiter durchführen, glaube ich.
Ja, das hört man ja auch in ganz vielen Unternehmen und allein schon auch als Nachhaltigkeits- und Umweltaspekten. Es ist doch sinnvoll, nicht für jedes Stundenmeeting irgendwo durch die Gegend zu fliegen, wie es vielleicht früher gewesen ist.
Absolut. Absolut, ja, das stimmt wirklich.
Beim Blick auf die DAA ist mir noch etwas aufgefallen, gerade bei dieser Führungskräftetagung. Manchmal, wenn man in ein Unternehmen geht, hat man das Gefühl, da sitzen dann lauter gleiche Menschen, auch wenn sie vielleicht unterschiedlich sind, aber sind gleich angezogen, verhalten sich ähnlich. Und mir ist diese enorme Vielfalt auch bei den Führungskräften aufgefallen. Diese unterschiedlichen Charaktere, natürlich Geschlechter, Alter, Herkunft, das war schon relativ divers. Gibt es denn trotzdem irgendetwas, was Sie sagen, was so eine typische DAA-Führungskraft, was die alle vereint oder was Sie haben?
Ja, ich glaube, nicht nur die Führungskräfte, auch ganz, ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber die Gruppe, die wir jetzt hier miteinander hatten, die 3 Führungsebenen, ich glaube, der gemeinsame Nenner ist eine hohe Verbundenheit zum Unternehmen und eine ganz hohe Verbundenheit zu dem, was wir tun. Ja, also wir sind echte Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter, weil wir, glaube ich, man kann das so sagen, die Sinnhaftigkeit unserer Arbeit jeden Tag spüren. Und das ist großartig. Also was Tolleres kann man gar nicht machen, finde ich. Oder was Schöneres lässt sich gar nicht erleben im beruflichen Alltag, als dass man für sich selbst sagen kann, das, was ich tue oder was am Ende praktisch rauskommt, macht Sinn. Und wir begleiten Menschen auf ihrem Lebensweg immer mit dem Fokus auf Arbeit. Und das ist einfach eine großartige Arbeit. Bildung ist der Schlüssel für Entwicklung und wir sind Bildungsmenschen.
Und diese Bildungsmenschen stehen ja auch regional unterschiedlich vor ganz großen, unterschiedlichen Herausforderungen, je nachdem, wo sie auch lokalisiert sind. Und das ist ja auch etwas, was die DAA, glaube ich, so ein bisschen besonders macht mit dem Blick von außen drauf, dass über 350 Kundenzentren im ganzen Bundesgebiet verteilt sind und die Führungskräfte vor Ort sehr viel eigenverantwortlich Produkte entwickeln, entscheiden können. Ist das eine große Stärke gewesen in der Krise?
Ja, das ist herausfordernd, wenn man so ein Unternehmen steuern will.
Da wollte ich gleich noch drauf hinaus.
Genau. Aber es ist, Sie haben es richtig gesagt, es ist auch die Stärke des Unternehmens, weil darüber können wir ja immer eine Antwort finden auf den Bedarf vor Ort. Und wir haben unterschiedliche Wirtschaftsregionen, wir haben unterschiedliche Mitbewerbersituationen. Und die Möglichkeit zu erkennen, was vor Ort an Bedarf vorhanden ist oder wo man vielleicht auch eben mit eigenen Angeboten praktisch den Markt mitgestalten kann, das lässt sich auch wirklich nur vor Ort herstellen. Und dazu braucht man Menschen, die auch vor Ort im Kontakt sind und sich auskennen, die auch vernetzt sind. Und dazu braucht es natürlich auch einen bestimmten Entscheidungskorridor. Das kann man nicht zentral vorgeben, dann wird es nicht funktionieren.
Genau, aber genauso das, diese Unterschiedlichkeit der Führungskräfte, diese verschiedenen Persönlichkeiten und diese Entscheidungskorridore, die es dann gibt, macht, so kann ich es mir vorstellen, für eine Geschäftsführerin, die das gerne irgendwie so ein bisschen zusammenhalten möchte, vielleicht auch steuern möchte, wenn man es überhaupt steuern kann, nicht immer einfach. Wie gehen Sie denn damit um?
Also, die Geschäftsführerin, die möchte das nicht nur steuern, die muss das steuern, weil formal ist sie verantwortlich für alles, was in dem Unternehmen passiert. Und dann ist man schon gut beraten, auch tatsächlich zu steuern. Aber Spaß beiseite, das ist für mich eine tolle Herausforderung, weil ich es wirklich sehr mag, Dinge zu gestalten und gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen Lösungen zu finden, die für möglichst viele passen. Und ich glaube, es ist richtig zu schauen, was ist der gemeinsame Nenner und was gehört zu den Aufgaben, zu den Stützprozessen, die, egal ob in Flensburg oder in Freiburg oder in Oldenburg oder in Cottbus erledigt werden müssen. Ich nenne das immer den Backbone praktisch. Und das sind die klassischen Stützprozesse, ob es das Rechnungswesen ist oder die Infrastruktur oder Produktmanagement etc. pp. Die ganzen Fachabteilungen, die wir hier in den zentralen Dienstleistungen in Hamburg abbilden. Also da immer wirklich für einen Standard zu sorgen, für schlanke Prozesse zu sorgen, möglichst ressourcenschonend mit einer hohen Qualität, was auch vor Ort entlastet. Ja, ich muss mich nicht um jeden administrativen Prozess kümmern und ihn selbst gestalten. Das wird mir abgenommen. Und vor Ort muss ich den Raum herstellen, wo betriebswirtschaftlich würde man sagen, wo ein Geschäft generiert werden kann, aber wo eben auch die Leistungserbringung stattfindet. Das heißt, wo wir dann tatsächlich die Maßnahmen durchführen, wo wir im Kontakt mit den Teilnehmern sind, wo wir Räume gestalten etc. pp. Und da muss man die Ressource schaffen. Aber entlasten von dem, was eher im administrativen Kontext unterwegs ist. Und dieser Prozess ist immer wieder spannend, weil natürlich gibt es auch Vorlieben und manchmal auch eher den Blick auf den eigenen Kontext und dann denkt man, ach, Hamburg ist doch weit weg und ach, es gibt noch andere Zweigstellen. Mhm. Aber bei uns ist doch so, ja? Und gut, da braucht man manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit bis hin zu am Ende des Tages auch Entscheidungen, die dann eben auch umgesetzt werden müssen, wo es nicht fakultativ ist, wenn man sagt, nee, das ist jetzt die Guideline und so machen wir es jetzt.
Und Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, um solche Entscheidungen zu treffen, ist es ja auch wichtig, verschiedene Stimmen sich anzuhören, Meinungen einzuholen und das zu gestalten. Jetzt berichten mir Führungskräfte von großen Unternehmen ganz oft oder immer öfter auch, dass es kein neues Phänomen natürlich, dass es da so an der Spitze gar nicht so einfach ist mit einem ehrlichen Feedback und sich in eine Diskussion zu begeben, also weil man es immer nicht einschätzen kann und man sich da manchmal so ein bisschen einsam fühlt. Kennen Sie dieses Gefühl? Also können Sie das nachvollziehen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch kein schönes Gefühl, weil also am Ende des Tages ist das Feedback ja etwas sehr Bereicherndes. Mhm. Und das Feedback führt dazu, Dinge nochmal neu zu denken oder eben auch das Gedachte bestätigt zu finden. Und ich glaube, ich erlebe es eben so, dass es manchmal natürlich auch schwierig ist, ein ehrliches Feedback zu holen, weil auch natürlich unterschiedliche Interessen da sind. Das ist so. Trotzdem freue ich mich. Ich habe das Gefühl, dass es mit doch einer großen Anzahl von Kolleginnen und Kollegen gut funktioniert. Und natürlich bin ich manchmal auch erstmal irritiert und denke, wie jetzt? Ich dachte, das hätte ich jetzt total wunderbar mir ausgedacht. Und dann sagt jemand, Frau Bösch, ehrlich mal, ich find's ganz schräg. So, und was ich aber gelernt habe, ist, es lohnt sich einfach genau dann den Kopf aufzumachen und zu sagen, ach, das ist doch interessant. Ich war mir so sicher, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und dann kommt jemand daher, den ich sehr wertschätze und der sagt, Frau Bösch, ehrlich, ich find's schräg. Und dann wirklich den Kopf aufzumachen und sagen, erzählen Sie mal, warum finden Sie das schräg so? Und natürlich ist das manchmal auch so ein bisschen mühsam oder wo ich mich selbst natürlich auch nochmal wieder motivieren muss, nochmal wieder in den Austausch zu gehen. Meistens lohnt es sich.
Sie sind ja auch eben, Sie haben ja den Beruf nicht ohne Grund gewählt, Sie sind ja überzeugte Pädagogin. Ich habe mal die Annahme getroffen, dass es deswegen daran liegt, dass Sie gerne mit Menschen arbeiten. Wann war für Sie so der entscheidende Moment oder der berufliche Moment? Gibt es da so ein, was bei Ihnen im Kopf, wo Sie gemerkt haben, aber dieses Führen und Führungskraft werden, nochmal diesen Schritt weiterzugehen, das liegt mir noch mehr. Und wann haben Sie sich da so ganz bewusst dafür entschieden?
Also, dass ich Führungskraft werden würde, wusste ich schon als kleines Mädchen. Das hört sich komisch an, aber ich glaube, dass das bei ganz vielen Menschen so ist. Das ist die Frage, welche Vorbilder hat man auch, glaube ich, wirklich in der Sozialisation. Und ich komme vom Land. In meinen Familien gab es früher nur Handwerker und die Frauen waren sehr selbstständige und sehr starke Frauen. Und für mich war irgendwie über das Frauenbild klar, dass man als Frau irgendwie sein Ding macht, sozusagen. Mhm. Und dann wusste ich auch immer, dass ich Dinge in die Hand nehmen wollte. Und meine erste Führungsfunktion habe ich mit 36 bekommen. Das war spannend. Da war ich die erste Frau, die in einem Kontext dann die Führung übernommen hat. War die jüngste im ganzen Team. Das war auch spannend. ja, aber es hat mich irgendwie immer gekickt und es macht mir Freude, Dinge zu entwickeln, aber eben auch Menschen zu entwickeln und gemeinsam etwas nach vorne zu bewegen. Und ich übernehme gern die Verantwortung und finde es ein großes Geschenk in meinem Leben, dass ich das seitdem machen darf. Das ist super. Und jetzt bin ich Anfang 60 und bin sehr glücklich über all die Erfahrungen, die ich machen konnte und Sie sind deutlich jünger als ich, Herr Rabe, aber ich darf Ihnen sagen, älter werden ist klasse, weil man so viel irgendwie erlebt hat. Und es macht sehr viel Spaß, mit einem Erfahrungshintergrund aus verschiedensten Kontexten dieses Unternehmen, diese große, tolle DAA zu führen. Das ist wirklich klasse.
Das beruhigt mich jetzt schon mal mit dem Älterwerden. Also der runde Geburtstag, der in einem Jahr ansteht, der schreckt mich jetzt schon ein Ticken weniger. Schön zu hören. Wenn jetzt da draußen kleine Mädchen und kleine Jungen, das weiß ich jetzt nicht, ob das die Kernzielgruppe dieses Podcasts sozusagen zuhören, aber die auch wissen, ich möchte gern Führungskraft werden. Menschen, die gerne mit anderen Menschen was gestalten, aber auch Dinge in die Hand nehmen, Verantwortung übernehmen. Wie machen Sie das bei der DAA? Also wie finden Sie die Führungskräfte und wie können sich die dort entwickeln? Also gibt es da irgendwie spezielle Mechanismen, die dort greifen?
Ja, wir haben zwei Qualifizierungsformate. Das eine ist ein Führungskräfteentwicklungsprogramm, wo wir Kolleginnen und Kollegen über einen längeren Zeitraum, insgesamt 2 Jahre, qualifizieren mit der Perspektive, eine Führungsfunktion irgendwann vielleicht inne zu haben. Und ich glaube, dass es großartig ist, in Unternehmen, egal ob es unser Unternehmen ist oder ein anderes, sich auf den Weg zu machen und Leute über einen längeren Zeitraum auch in solchen Programmen zu entwickeln und auch zu erleben. Und meine Erfahrung ist, also ich selbst bin dann auch vor Ort, sage ich mal, in den Qualifizierungsrunden zum Teil mit dabei. Und mir ist ganz wichtig, die Leute im Kontext dieser Qualifizierung kennenzulernen. Und der Vorteil ist, nicht nur ich kann Leute erleben, sondern die Leute selbst können auch für sich nochmal herausfinden, ist es eigentlich was für mich oder nicht. Und der Fehler, der, glaube ich, häufig passiert, ist, dass man Menschen, die fachlich super, super gut sind, zu Führungskräften macht. die aber keine Führungskompetenz haben. Und das geht schief, weil Führen braucht nicht nur die Fachlichkeit. Andersrum, manchmal, je nachdem auf welcher Führungsebene Sie sind, müssen Sie die Fachlichkeit fast vergessen, weil Sie haben die Fachlichkeit über Ihre Kolleginnen und Kollegen mit den Expertisen in den Fachabteilungen. Da gehört sie hin und Führen ist nochmal eine andere Kompetenz als fachlich Expertin oder Experte zu sein. Und wir haben für diejenigen, die schon Führungskräfte sind, auf der Ebene Kundenzentrumsleitung zum Beispiel, das ist die dritte Führungsebene bei uns, das ist eben auch eine sehr große Anzahl von Kolleginnen und Kollegen, haben wir auch nochmal ein Führungskräftetraining. Ich finde es unabdingbar, dafür Ressource zur Verfügung zu stellen. Und Sie werden es nicht glauben, manchmal besteht die größere Aufgabe fast darin, Menschen davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, dass sie selbst die Zeit investieren. Also Sie kennen die Geschichte auch mit dem Waldarbeiter, der wie ein Verrückter sägt und ganz viel Zeit dafür braucht den Hinweis, dass ein Schärfen der Säge doch helfen könnte, beantwortet wird mit, dafür hat er keine Zeit. ich glaube, es ist absolut richtig zu verstehen, dass Führung nicht vom Baum fällt, sage ich mal. Also es gibt Talente, super, und die erkennt man auch. Man darf auch Dinge im Kontext von Führung lernen und Leuten die Möglichkeit geben, der Reflexion, weil Führen ist ein bewusster Prozess.
Und Sie haben gerade erwähnt, Sie fahren dann zu diesen Qualifizierungsmaßnahmen zum Beispiel hin, erleben dort die Führungskräfte, die fachliche Qualifikation steht nicht so, es ist natürlich wichtig, steht nicht so im Mittelpunkt und es gibt Talente. Können Sie aus Ihrem Bauch raus sagen, wie Sie so ein Talent erkennen? Auf was achten Sie da? Was sind so Dinge, die für Sie persönlich eine gute Führungskraft vielleicht ausmacht?
Also spontan würde ich sagen, erstmal schaue ich mir an, ob jemand in Kontakt gehen kann. Ob er wirklich authentisch in Kontakt gehen kann. Dann finde ich ganz wichtig, ist jemand dazu in der Lage, auf die Metaebene zu gehen und eine Situation zu analysieren, das eigene Verhalten zu analysieren, aus einer Abstraktion auf Kontexte zu schauen. Der dritte Aspekt, hat jemand die Fähigkeit, kommunikative Zusammenhänge zu verstehen und zu gestalten? Das würde ich sagen, sind drei, mal so ganz kurz angestrahlt, drei Aspekte, die immer mal eben so, ne, genau. Aber das sind für mich drei Aspekte, die ich meine, auch ziemlich schnell erkennen zu können.
Ja, Frau Bösch, unsere Zeit ist leider jetzt schon um. Es waren, glaube ich, sehr interessante Einblicke so in die Führung der DAA, aber auch Ihren Blick auf Führung und wie man vielleicht auch sich als Führungskraft bei der DAA entwickeln kann. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht, so wie mir. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Woche. Genießen Sie das schöne Wetter und bis hoffentlich bald einmal wieder.
Vielen Dank, Herr Rabe. Auch Ihnen eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
DAA, Deutsche Angestelltenakademie.